Es hat tatsächlich schon irgendwie in den 90ern eine Professorin geschrieben, wir könnten KI feministisch entwickeln und oder feministisch nutzen. Am besten wäre es, wenn jetzt auch die großen Tech-Unternehmen KI feministisch entwickeln würden, wenn die auch deren Data-WorkerInnen ordentliche Gehälter zahlen, wenn die irgendwie darauf achten, dass vielleicht nicht so viele Ressourcen verbraucht werden und, und. Aber wir können auch KI feministisch nutzen zu feministischen Zwecken. Und das ist dieses Wechselspiel. Deswegen ist es nicht perfekt, aber perfekt gibt's auch nicht.
Wir sind weiter als je zuvor. Mehr Frauen in Führung als noch vor 10 Jahren. Mehr Bewusstsein für Lohnungleichheit. Mehr Frauen, die verhandeln, die investieren, die ihr eigenes Vermögen aufbauen. Und dann kommt KI daher. Eine Technologie, die nicht auf dem Stand von heute trainiert wurde, sondern auf Jahren und Jahrzehnten, in denen Frauen weniger verdient haben, seltener befördert wurden, seltener einen Kredit bekamen und ja, die diese Muster einfach fortschreibt, weil sie in unseren Daten stecken. Bis heute. Das ist eine Gefahr, vor der die heutige Expertin, die bei uns bei HIM zu Gast ist, warnt. Dr. Eva Gengler ist KI-Forscherin und hat dieses Jahr das Buch Feministische KI veröffentlicht. Und von ihr wollen wir wissen, wirft uns KI feministisch und finanziell zurück, ohne dass wir es richtig merken. Schön, dass du da bist, Eva.
Danke für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Herzlich willkommen.
Ich frage dich jetzt eine harte Ja- oder Nein-Frage. Mache ich eigentlich nie, aber ich will es jetzt einfach wissen. Ist es so, was ich gerade erklärt habe? Stimmt es so, dass wir gerade dabei sind, mit KI Fortschritte, die passiert sind, rückgängig zu machen, die ja über Generationen erkämpft worden sind?
Ich würde sagen, ja. Aber ich würde es jetzt nicht bei Ja oder Nein belassen, sondern ich denke, dass wir es an vielen Stellen tatsächlich tun, weil wir unreflektiert KI entwickeln, weil wir sie, genau wie du gesagt hast, auf Basis von bestehenden Datensätzen trainieren. Und um vielleicht einfach da nochmal ein Beispiel zu geben, wenn wir überlegen, wer hat bisher Kredite bekommen, wenn wir auf Jahrzehnte an Daten zurückschauen, die auch Banken haben über Personen, die Kredite bekommen haben. Und da ist nicht nur der Faktor Frau ein Thema, sondern am Ende auch Postleitzahl, Name einer Person, klingt der eher deutsch, klingt der eher ausländisch und. Dann sehen wir hier, dass einfach in der Vergangenheit hier Ungerechtigkeit geherrscht hat, aber auch ja, also gewisse Entscheidungen auf eine gewisse Art und Weise getroffen worden sind. Frauen durften vielleicht auch gar nicht irgendwie bezahlte Arbeit nachgehen ohne Erlaubnis ihres Mannes, konnten deswegen auch seltener Kredite wahrnehmen und. Und das steckt in den Daten und das wird tatsächlich sehr oft reproduziert. Und deswegen besteht schon absolut realistisch die Gefahr, dass wir aktuell die Vergangenheit eigentlich in die Zukunft projizieren und sogar verstärken, weil was KI-Systeme tun, ist, dass sie Muster erkennen in Daten und die ja so ein Stück weit dann noch stärker hervorgeben. Also ein Beispiel war auch im Recruiting. Amazon hat KI eingesetzt im Recruiting, um quasi die besten Personen auszuwählen und hat die auf Basis ihrer eigenen Entscheidungen im IT-Bereich getrainiert, wo sie bisher vor allem Männer eingestellt haben. Und dieses KI-System hat dann gelernt, systematisch Lebensläufe von Frauen auszusortieren anhand von Keywords. Zum Beispiel, wenn Frauen von gewissen Colleges kamen, die irgendwie all female waren oder fast nur fast nur von Frauen besucht. Und ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Menschen bisher anhand von diesem Kriterium aussortiert haben, aber sie haben vermutlich auch Frauen aussortiert und weniger Frauen haben sich natürlich beworben. Aber eine KI verstärkt es dann so weit, dass sie Personen anhand von Keywords komplett aussortiert, dass die quasi gar keine Chance mehr haben. Deswegen sehen wir in ganz, ganz vielen Bereichen tatsächlich, würde ich sagen, das, was du beschrieben hast. Es gibt aber auch positive Beispiele, also ich will das nicht nur negativ sehen.
Ja. Kannst du nochmal unsere Zuhörer innen so ein bisschen mitnehmen, weil vielleicht ist auch jedem gar nicht so richtig klar, wie eine KI überhaupt trainiert wird, oder es ist schon wieder über Jahre her, dass wir darüber gesprochen haben, damit man das auch ja nicht einfach abtut als, ja, das ist jetzt eine Meinung, aber vielleicht ist das auch gar nicht so, ne? So könnte ja sein, und da kann ich mir durchaus nicht nur Männer vorstellen, die das sagen, sondern ich könnte mir auch meine Mutter vorstellen, die dann sagt, ja, ach ja, ist mir eigentlich auch egal. Also wie läuft das mit dem Trainieren und warum sollte es jeden von uns wirklich interessieren?
Also finde ich eine sehr gute Frage, vielleicht sogar noch einen Schritt zurück, was ist eigentlich KI? Also wenn wir von KI sprechen, dann meine ich jetzt nicht nur Systeme, und das habe ich vielleicht an den Beispielen, kam es vielleicht auch schon raus, ich meine jetzt nicht nur Systeme wie ChatGPT, also nicht nur generative KI-Systeme, mit denen wir irgendwie in den Austausch gehen können, also sogenannte Chatbots, ChatGPT, Gemini, Claude und so weiter, sondern auch Systeme, die eigentlich unser tägliches Leben schon seit Jahren prägen. Sei es Suchmaschinen, sei es Navigation, wenn wir Google Maps nutzen, nutzen, um uns irgendwo hin zu navigieren. Wenn wir Social Media nutzen, LinkedIn, Instagram, so haben wir uns ja auch gefunden, Lena, über LinkedIn. Die Personen, die wir da sehen, die Inhalte, die wir da sehen, die sind von Algorithmen gesteuert. Also wir sehen, das ist eine Flut von Informationen. Wir können natürlich nicht alle Posts anschauen, die täglich irgendwie gepostet werden auf zum Beispiel Instagram. Und deswegen werden die vorsortiert für uns und irgendwie gefiltert anhand von Dingen, die wir bisher schon angeschaut haben. Was will ich sagen? Auch das sind KI-Systeme. Also das vielleicht einfach mal zur Einordnung. Deswegen, wenn Personen denken, naja gut, ich nutze jetzt kein ChatGPT, ich bin nicht betroffen, würde ich sagen, nein, das stimmt tatsächlich nicht, weil die Systeme wirklich auch Entscheidungen beeinflussen, eben wie gesagt auch Recruiting in Organisationen, Kreditvergabe. Zu deiner Frage, wie werden die trainiert? KI-Systeme, wenn wir von KI sprechen, dann meinen wir meistens datengetriebene Systeme. Das bedeutet, wir haben ganz viele Informationen, ganz viele Daten, zum Beispiel eben im Recruiting. Wir haben eine Person eingestellt, haben wir sie nicht eingestellt. Also wir haben hier eine Bewerbung bekommen, wir haben hier einen Lebenslauf vorliegen und RecruiterInnen haben entschieden, nee, die Person laden wir nicht ein zum Gespräch, haben vielleicht auch eine Notiz festgehalten, warum, vielleicht auch nicht, haben gesagt, die Person laden wir ein und dann am Ende sind tatsächlich Personen auch, die ins Vorstellungsgespräch eingeladen worden sind, am Ende eingestellt worden. Das heißt, es sind menschliche Entscheidungen, die da getroffen werden, vielleicht manche Personen haben auch nicht zugesagt, andere Personen schon und das sind am Ende Daten, ja. Und mit sowas wird ein KI-System trainiert. Da reicht es jetzt aber nicht, wenn ich 10 Bewerbungen habe, sondern da brauche ich schon einen Datensatz mit ganz, ganz, ganz viel. So, und jetzt kommt gerade eine meiner Katzen zu Besuch und möchte Hallo sagen hier.
Habt ihr was? Oh, wie schön. Wie heißt deine Katze?
Hier ist Frieda.
Frieda. Frieda hat gerne Winke kennenlernen. Ingos gerade.
Ja, ich habe mittlerweile auch 3. Aber wir haben die Räumlichkeiten so getrennt, weil ein anderer Kater noch dazu kam und die verstehen sich nicht top, deswegen haben wir das so getrennt. Deswegen taucht er mittlerweile weniger auf, aber unsere ZuhörerInnen mögen Katzen definitiv.
Müssen sie, es gibt keinen Weg
dran. Ein Grund, ins Video zu schauen. Ein fluschiger Katzenschwanz und feministische KI, was will man mehr?
Ich habe gerade irgendwie die Idee gehabt, boah, wäre es nicht cool, eine Katze zu sein? Da müsste ich mich jetzt gar nicht so damit beschäftigen, es ist alles schon so, es ist eh schon so komplex und dann kommt diese ganze Ungerechtigkeit, so ein bisschen Wut bei mir auch hoch, so. Warum, Eva, würdest du sagen, ist es schon cool, dass wir Menschen sind und die Möglichkeit haben, uns damit jetzt zu beschäftigen? Also auch wenn es so ein Thema ist, was eher knirscht, was, ja, wo irgendwie viele Leute sagen, ach, lass uns jetzt nicht darüber reden, lass uns lieber darüber reden, irgendwie, was für einen coolen KI-Agent wir gerade gebaut haben. Was ist das so, wo du sagst, so, da steckt total viel, auch für dich so, ich weiß nicht, so Lebensmut drin, dass du sagst, nee, das ist richtig cool. Dass wir oder dass du auch darüber forschst.
Also ich denke mir auch immer, wenn ich ein Tier, also oder ein anderes Tier, ein Nichtmensch wäre, dann wäre ich gerne Katze. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja. Aber ich glaube, die können auch weniger Einfluss nehmen auf ihr eigenes Leben und deswegen bin ich doch ganz froh, dass ich ein Mensch sein darf. Ich sehe aktuell viel Risiken, aber ich sehe auch viele Chancen und wir können Einfluss nehmen. Also wenn ich jetzt an Personen in Unternehmen denke, die können Einfluss darauf nehmen, welche KI kaufen wir ein? Welche Systemprompts geben wir in der KI vor? Also wir hatten gerade vom Training von KI gesprochen. Das ist vielleicht mal eine Vorgabe fürs System, aber wir geben auch mit Prompts vor, am Ende, wie sich ein KI-System verhalten soll. Zum Beispiel kennst vielleicht viele, die ChatGPT nutzen, dass es ganz oft sehr bestärkend ist. ChatGPT sagt, oh, tolle Idee, mach weiter so, ist super. Also es kommt eher so in die Richtung, eher weniger kritisch. Aber wir können dem System auch vorgeben, wie es sich verhalten soll, wie es antworten soll. Zum Beispiel vielleicht auch genderneutral kommunizieren. Also hier können wir Impulse setzen. Und wir können natürlich auch überlegen, wofür wir sie einsetzen. Und da vielleicht ein Beispiel, wenn wir generative KI nutzen, wir können natürlich sagen, schreib einen Text zu XY, der ist wahrscheinlich dann mehr oder weniger gut, der klingt dann grammatikalisch perfekt, aber ist inhaltlich vielleicht noch verbesserungswürdig, sage ich mal. Aber wir können ihn auch nutzen und sagen, hey, so und so sieht unser Prozess aus, das machen wir, findest du da Probleme? Vergessen wir vielleicht gewisse Personen? Ist der vielleicht nicht so zugänglich für Personen in Teilzeit? Und. Also wir können ihn auch explizit nutzen, um uns selbst zu hinterfragen, aber vielleicht auch unsere Prozesse. Ja, also einfach als Gedankenanstoß. Und am Ende leben wir in einer demokratischen Gesellschaft und wir haben auch die Möglichkeit, uns zu wehren. Und wenn viele von uns wütend werden, und ich glaube, das ist aktuell der Fall, das hat man auch rund um Colin Fernandes gesehen, dann hat das auch einen Einfluss, auch auf die Politik. Und dann können wir auch wirklich, sage ich mal, große Dinge verändern. Nicht nur, sage ich mal, im Kleinen die Anwendung von KI. Also ich bin meistens ganz gerne Mensch.
Als du dein Buch geschrieben hast, Feministische KI, bei welcher Seite kam so das Thema Geld auf? Kannst du dich daran erinnern? Also wie früh in deinem Prozess des Recherchierens und dann des, ne, des Zusammentragens und des Schreibens, also wo hast du gemerkt, wir müssen auch über Geld sprechen?
Also ich würde sagen, es ist schon vor dem Schreiben meines Buches passiert. Also ich habe ja geforscht zu KI, ich habe promoviert und ich habe mich da sehr viel mit dem Thema Macht beschäftigt. Also welche Machtstrukturen fließen in KI-Systeme, beziehungsweise wie werden sie verstärkt vielleicht auch durch KI-Systeme? Und dann, ich glaube, es war tatsächlich, hat mich, glaube ich, jemand gefragt an meinem Lehrstuhl, als ich mal irgendwie Teil von der Forschung vorgestellt habe, hat er gefragt, inwieweit da ich auch bei Macht an Geld denke. Wir haben Macht definiert als Macht durch individuelle Faktoren, aber auch durch zum Beispiel sowas wie Autorität, aber eben auch Macht durch gewisse Strukturen, die da sind, und aber eher quasi so aus der Person heraus. Also es kommt von Max Weber. Und dann habe ich gedacht, okay, Geld habe ich so noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, es ist kein wirklich explizit extra Punkt dort. Aber natürlich ist hat Geld ganz viel mit Macht zu tun in unserer Gesellschaft. Und es steuert am Ende, wer KI-Systeme entwickeln kann. Es steuert also große Sprachmodelle zum Beispiel, sowas wie ChatGPT, das zu trainieren, das kostet extrem viel Geld. Und das können viele gar nicht machen. Also es können wirklich nur die ganz großen Unternehmen mit sehr viel Kapital machen. Und deswegen ist es auf der Seite ein großer Punkt, aber am Ende bestimmt Geld auch jetzt im Kleineren, würde ich sagen, welche KI kann ich nutzen? Ja, kann ich die kostenlose Version nutzen? Kann ich mir eine Pro-Lizenz leisten? Wie viele verschiedene KI-Systeme vielleicht? Kann ich Agents nutzen? Auch das kostet alles mehr und mehr Geld. Deswegen, ich würde sagen, es ist der Zugang zu KI im individuelleren Kontext. Aber es ist auch im Großen der Zugang im Sinne von Macht auf KI-Systeme und auch wieder dadurch am Ende ein Vervielfältigen von Geld und Kapital, was da ist, weil große Unternehmen mit KI natürlich auch viel Geld verdienen. Also ich würde sagen, es ist so in der Mitte im Prozess aufgetaucht. Und im Buch war das für mich aber schon auf jeden Fall immer ein Thema.
Jetzt hast du ja, oder haben wir einen Übergang zu Geld gemacht. Worauf sollte man denn speziell achten? Also was hast du für Probleme festgestellt, explizite Probleme an der Stelle? Und worauf sollte ich denn als User achten, damit ich da in keine Geldfallen gerate oder auch immer, was du uns jetzt erzählst, was du so festgestellt hast, damit die KI mich gar nicht, also als Frau nicht benachteiligt, aber eben auch als ich glaube, du hast auch andere Hintergründe festgestellt. Ne? Ich fand das mit dem Kredit auch ganz spannend, was du erzählt hast, weil ich tatsächlich damals schon, als ich mal im Finanzvertrieb angefangen habe, hat mir schon mal irgendjemand gesagt, bei der Bank, wenn du ein Ö, Ü oder sowas drin hast im Namen auf Basis des damals türkischen Hintergrunds, waren die Zinsen direkt ein bisschen höher. Ne?
Oh, deswegen fand ich das sehr. Kronenbürger?
Ja, ja, ich glaube, das haben sie noch differenziert bekommen, aber tatsächlich war das damals so in Banken. Das ist gut, so gut schon 20 Jahre oder 25 Jahre her, wo ich das gehört habe. Und wenn ich mir darauf Basis dann vorstelle natürlich, dass das teilweise antrainiert wird, dann, wenn jetzt eine klassische Bank jetzt mal keine, ja, da irgendwie ein KI-Modell entwickelt und die dann darüber rauschen lässt, um schon mal die Solvabilität des potenziellen Kreditnehmers oder Nehmerin zu überprüfen. Das ist mir direkt in den Kopf geschossen, aber ja, vielleicht können wir noch ein bisschen näher darauf eingehen. Was sind so die ganz typischen Dinge, die mir da passieren können und worauf soll ich achten und wie kann ich es so besser machen?
Auch sehr spannende Frage. Ich glaube, es gibt so verschiedene Ebenen. Also das eine ist mal, ich möchte vielleicht einen Kredit bekommen, hast du angesprochen. Das heißt, ich gehe irgendwie zu einer Bank und da ist jetzt auch ein Stück weit, würde ich sagen, auch egal, ob ich jetzt zu einer sogenannten Internetbank gehe oder irgendwie zur Sparkasse um die Ecke. Die haben alle irgendwie auch Algorithmen, die, sag ich mal, Risikobewertungen machen oder Bonitätsprüfungen. Und genau wie du sagst, da stecken Vorurteile drin. Die sind jetzt nicht erst seit der KI dort, sondern die gibt's schon länger. Und das sind eben einfach auch gesellschaftliche Vorurteile, die da sind. Zum Beispiel rassistische, aber auch in Bezug auf Frauen. Und wenn wir uns anschauen, dann bekommen tatsächlich Frauen auch weltweit immer noch weniger Kredite. Es gibt ein Gender Credit Gap zu schlechteren Konditionen.
Und Gender Credit Gap, das ist so cool. Das heißt, es gibt noch Untersorten sozusagen vom Gender Pay Gap oder es ist einfach was anderes. Es gibt verschiedene Kategorien. die du auch.
Frauen kriegen weniger Kredite, ja. Also es ist einfach weltweit Fakt, dass Frauen, also weniger, also sie kriegen tatsächlich weniger in der Anzahl Kredite, aber sie kriegen auch dann geringere Kredite und zu höheren Zinsen. Also der Faktor Frau spielt eine Rolle. Ich meine, ein Stück weit auch historisch bedingt wieder in Anführungszeichen berechtigt, wenn man eben denkt, okay, Frauen hatten weniger Vermögen, haben auch, tatsächlich auch in Deutschland haben Frauen weniger Vermögen und verdienen weniger. Also du hast Gender Pay Gap angesprochen, Lena. Deswegen könnte man jetzt auch sagen, okay, vielleicht ist es ein höheres Risiko, einer Frau einen Kredit zu geben. Tatsächlich gibt's hier, ich habe noch keine große Studie gefunden, aber es gibt Studien, die Anzeichen dafür geben, dass tatsächlich Frauenkredite sogar besser zurückzahlen als Männer. Also so Mikrokredite zum Beispiel auch gerade, ich glaube, es war in Afrika und ich glaube, in Indien hat man also Frauenkredite gegeben, so Mikrokredite, und die haben sie tatsächlich für eine deutlich, also schneller zurückgezahlt und zuverlässiger. Also wir können sogar vielleicht davon ausgehen, dass eigentlich Frauen die besseren Kreditnehmerinnen wären. Und
die besseren Anleger, ne? Könnte man auch mal.
Besseren Anlegerinnen, vergleichen. Männer zocken eher. Genau, deswegen, aber tatsächlich, glaube ich, haben die Banken darüber oft wenig Informationen. Also ich habe jetzt auch immer wieder mit Banken, mit Sparkassen gesprochen. Ich habe bei der Tomorrow Bank einen Vortrag gehalten und viele haben Female Finance oder Feminist Finance auf dem Schirm. Das ist denen wichtig. Ich glaube, oft fehlt so die Datengrundlage ein bisschen, weil sie einfach das nicht wirklich
wissen. Ist es wichtig oder ist es schön, das zu nennen? Also das frage ich, also wenn du gerade solche Vorträge und Workshops gibst, so ist, siehst du da wirklich ehrliches, nicht nur Interesse, sondern auch so ein Veränderungswillen?
Also ich glaube, die Tomorrow Bank habe ich schon als sehr modern kennengelernt. Nachhaltigkeit ist denen sehr wichtig und die sprechen wirklich explizit von Feminist Finance. Und das finde ich schon erstmal tatsächlich, also da war ich wirklich positiv überrascht, weil Female Finance ist mal das eine. Feminist Finance, also das ist ein Wort, das merke auch ich in meiner Arbeit, dass Feminismus, feministisch, Feminist jetzt nicht unbedingt bei jedem sofort anschlussfähig ist, würde ich mal vorsichtig formulieren. Das nehme ich denen schon ab, dass es denen wirklich, dass die wirklich drauf schauen. Ich habe auch im Bereich Sparkassen einen Vortrag gehalten und die hatten zumindest mal ein größeres Forschungs- oder größeres Projekt zu Female Finance umgesetzt, um sich erstmal anzuschauen. Frauen haben wohl teilweise auch andere, also nicht nur auch ein anderes Verhalten in Bezug auf Anlagen, aber auch andere Interessen, brauchen eigentlich auch andere Informationen, brauchen vielleicht auch andere Produkte. Und das ist zumindest schon was sich angeschaut wird, dass es jetzt überall richtig ernst genommen wird und überall nicht, ja, also das kann ich jetzt, würde ich jetzt auch in Frage stellen, das glaube ich nicht, aber zumindest würde ich sagen, haben es viele gehört und insbesondere Frauen. Also da gibt's, also auf den Sparkassen gibt's weniger, aber es gibt dort auch Vorständinnen, es gibt Geschäftsführerinnen und denen ist es oft schon ein Anliegen. Auf der anderen Seite habe ich auch damit bekommen, dass viele nicht wollen, dass quasi dieser Faktor Frau, dass es dann so heißt, okay, wir machen das jetzt nur, weil du eine Frau bist. Ähnliche Diskussion wie bei der Quote so. Die wollen nicht, dass quasi ihre Kompetenz in Frage gestellt wird, sag ich mal, weil sie eine Frau sind. Ja.
Okay, jetzt sind wir so auf der großen Unternehmensseite. Wie, du hast ja auch gesagt, man könnte als Unternehmen irgendwie schauen, wie schafft man irgendwie, dass man eine Intersektionalitätsbrille oder so reinbringt, also ne, dass man das, was du eben besprochen hast, geht natürlich nicht nur um Frauen, sondern es geht auch darum, zum Beispiel, wenn verschiedene Merkmale auch zusammenkommen, die ja, wo man vielleicht diskriminiert werden könnte. Könntest du uns mal sagen, wie wir das machen könnten, als so als einzelner User? Also ich verwende jetzt ChatGPT oder Claude. Was könnte ich machen, damit, also welche, ja, welchen Prompt würde ich nehmen oder was würde ich grundsätzlich da erstmal sagen, damit ich eine ja weniger diskriminierende KI vor mir habe, mit der ich arbeite?
Also es gab eine Studie, die hat gezeigt, dass die haben simuliert Gehaltsgespräche mit KI und also unter anderem eben auch, also große Sprachmodelle, und sie haben festgestellt, dass dort Frauen weniger Gehalt quasi herausverhandeln konnten und auch weniger Angeboten bekommen haben als Männer, was erstmal nicht überraschend ist, weil das eben in den Systemen steckt. Es gibt ein Gender Pay Gap. Und ich glaube, das brauchen wir ein Stück weit als Wissen, wenn wir damit umgehen. Also auch wenn ich jetzt als Frau zum Beispiel mich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten möchte, vielleicht auch eine Gehaltsverhandlung vorbereiten möchte, dann glaube ich, sollten wir das einfach im Kopf haben und sollten der KI explizit diese Anweisung geben, hey, es gibt diesen Gap, also zum einen ist es wahrscheinlich, dass die Person, die gegenüber von mir sitzt, mir weniger Gehalt geben möchte, weil ich eine Frau bin, ob bewusst oder unbewusst, ja, aber es ist wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Und auf der anderen Seite, wenn du mich jetzt berätst, dann ist es auch wahrscheinlich, dass du darauf zurückgreifst und mir als Frau jetzt da quasi was anderes vorschlägst. Deswegen würde ich vielleicht zum Beispiel sagen, behandle mich hier wie ein Mann, ja, oder gehe davon aus, also quasi Pendant, was würdest du einem Mann raten? Ja, es vielleicht auch einfach mal beide Prompts ausprobieren. Ja, ich bin jetzt eine Frau, was rätst du mir? Ich bin ein Mann, was rätst du mir? Wie soll ich vielleicht auch argumentieren und sich das einfach mal anschauen? Und ich glaube, diese Sensibilität müssen wir mitbringen, weil diese Systeme eben so einen Bias haben. Und um den umgehen zu können, ja, und dem, können wir den KI-System sagen, achte da drauf und mach das sichtbar. Aber dafür müssen wir es wissen. Und wir müssen, also darauf müssen wir achten. Deswegen, ich würde explizit das KI-System darauf hinweisen, genau das mir zu zeigen. Vielleicht auch erstmal neutral formulieren und dann mal schauen, vergleichen, was das sagt, wenn ich sage einmal, jetzt bin ich ein Mann.
Ich schicke einfach Ingo meine Sachen, weißt du, meine Prompts, wenn ich sowas wissen will, muss Ingo das bei seiner KI einpflegen, damit ich dann die Antwort kriege. Ich glaube, das wäre das. Ich habe Claude extra gefragt gestern. Also ich kannte das Beispiel aus der Recherche und Interviews von dir und habe dann Claude gefragt, ob er das wirklich so machen würde, ob er unterscheiden würde, ob ich eine Frau oder Mann bin. Natürlich hat Claude mir gesagt, dass das auf keinen Fall machen würde. Das heißt ja erstmal nichts. Ich finde es trotzdem witzig, mit der KI darüber schon mal zu reden. So, wie würdest du darauf reagieren? Weil ChatGPT hat anscheinend das so und so gemacht. Also ja, aber mein nächster Tipp ist einfach, alle schreiben Ingo an. Und Ingo tippt das bei Claude ein.
Genau. Aber es gibt ja die Möglichkeit, dass man auch so Basiseinstellungen, also zumindest in ChatGPT und Claude, kannst du unabhängig vom Prompten sagen, achte auf diese Dinge immer. Mhm. Und ich meine, es ist ja... Ja, so schade, wie es ist, zu sagen, handel immer wie ein Mann. Also ich würde ihn wahrscheinlich eher darauf aufmerksam machen, dass es wahrscheinlich in allen möglichen Phasen wissenschaftlich basiert diese Ungleichheiten gibt. Also man findet quasi mal alle Gaps raus, die es so gibt, und gibt sie ihm mit und kann ihm sagen, sei darauf besonders sensibel und behandle mich dementsprechend. Und wenn man das als Basis, glaube ich, gibt, gerade in Kombination natürlich mit unserem Thema mit Geld, aber auch grundsätzlich, dann muss man vielleicht nicht immer prompten, oder man kann sich auch Skills bauen und die immer wieder anwenden sozusagen, ohne dass man es immer wieder promptet. Also jetzt mal Best Practice Dinge, die mir noch gerade so eingefallen sind.
Voll klar, absolut. Wir können da Systemprompts geben, wir können dem ja auch Beispiele vorgeben. Wir können uns noch nicht 100% darauf verlassen, dass es das immer tut. Ja. Deswegen... Also, und ich würde jetzt auch nicht immer sagen, behandle mich wie ein Mann. Aber ich würde quasi die KI drauf stoßen wollen, wenn ich es nicht gemacht habe, dann mal zu sagen, würdest du es jetzt anders tun? Also, das würde ich, glaube ich, schon sagen, um sie auch drauf zu stoßen. Aber klar, man kann auch so grundsätzlich Systemeinstellungen treffen. Wie gesagt, wir wissen nicht 100%, ob die dann auch immer umgesetzt werden. Deswegen, ich glaube, ab und zu auch einen Prompt drauf zu achten oder zumindest nochmal den Check zu machen. Was würdest du denn jetzt Person XY raten? Ich glaube, ich kann nicht schaden. Aber ja, wir können nicht in jedem Prompt, jeden Kontext mitgeben. Das ist absolut richtig. Ja.
Wenn du das könntest, so, weiß nicht, durch so Magie ein bisschen die Welt zu verändern, würdest du dann sowas machen wie Algorithmen bei Insta und LinkedIn so verändern, dass zum Beispiel bestimmte Menschen auf, weiß ich nicht, feministische Inhalte stoßen? Oder was wäre so deine Lieblingszauberformel, wenn du es könntest?
Ich glaube, auf Social Media was zu verändern, wäre schon sehr mächtig, weil viele von uns Social Media nutzen und das unser Denken sehr stark prägt. Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre cool, aber ich glaube, was ich tatsächlich noch eher ändern würde, wäre, ich würde versuchen, in den Köpfen von den Menschen was zu verändern und dass wir tatsächlich, wenn wir KI einsetzen, darüber nachdenken, warum tun wir das und können wir das tun, um was zu verändern.
Sag nochmal, warum tun wir das?
Warum tun wir das? Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Recruiting, mir sagen jetzt immer mehr Personen, oder sie nutzen irgendwie auch KI im Recruiting in dem Sinne, dass sie jetzt irgendwie dort Bewerbungen reinladen in sowas wie ChatGPT und sich quasi eine Vorauswahl geben lassen. Das ist kritisch zu betrachten aus verschiedensten Punkten. Und da ist mein Warum dahinter, ich will sicher Zeit sparen, aber vermutlich auch, dass ich denke, die KI kann die beste Person herausfiltern, ja. Und vielleicht würde ich eher KI nutzen, um zu sagen, hey, wie kann ich denn meinen Recruiting-Prozess verbessern? Wie kann ich denn den verändern? Wie kann ich meine Ausschreibung inklusiver gestalten? Wie kann ich die so gestalten, sich gewisse Personen eher bewerben? Also eigentlich überlegen, wo habe ich bisher in meiner Arbeit, in meinen Prozessen denn vielleicht noch Haken, denn noch Punkte, die vielleicht Personen eher abhalten. Also im Recruiting ist es immer so eine klassische Sache, dass sich Frauen zum Beispiel weniger bewerben, wenn sie so eine Riesenliste an Anforderungen erfüllen müssen. Und Männer bewerben sich da einfach schon eher. Also Frauen bewerben sich wohl eher so, wenn sie 90-100% erfüllen und Männer, wenn sie 40-60% erfüllen. Das heißt, wir verlieren quasi in diesem Schritt schon ganz viele Menschen, ja. Und jetzt KI eher nutzen, um zu überlegen, wie kann ich eine Stellenausschreibung anders gestalten? Zum Beispiel hilft es wohl auch schon zu sagen, gewisse Dinge sind wünschenswert. Also Männer nehmen wohl viele Dinge eher als nice to have wahr und Frauen denken, sie müssen alles erfüllen. Und einfach solche Dinge zum Beispiel schon klarer zu formulieren, kann total hilfreich sein. Und da ist dieses Warum entscheidend. Also ich habe erkannt, es gibt ein Problem und ich versuche da KI zu nutzen. Und deswegen meine ich, das ist aber eher ein Umdenken der Menschen als ein Umdenken der KI. Ja, es wäre auch toll, wenn die KI weniger Bias hätte. Aber wenn ich sie dann trotzdem nicht für die, in Anführungszeichen, richtigen Dinge nutze, dann hilft es vielleicht nichts. Genau. Oder ja, also deswegen glaube ich, das wäre eher meine Zauberformel. Weil wir Menschen prägen die Systeme.
Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Menschen prägen das System. So viele prägen es ja dann am Ende doch nicht, ne? Inwieweit siehst du das gerade in der Kombination, dass im Endeffekt, keine Ahnung, fünf weiße Männer aus Amerika einen Großteil der KI-Flotte, zumindest die wir westlich nutzen, kontrollieren? Und ja, inwieweit ist das auch kritisch zu sehen? Und was können wir dagegen tun? Dass das so ist, gerade mit dem Bezug, den wir heute haben?
Ja, große Fragen. Es ist natürlich kritisch zu sehen und jetzt nicht nur aus einer feministischen Perspektive, auch aus einer demokratischen Perspektive ist es extrem kritisch zu sehen, weil es am Ende auch meinungsbildend ist. Also wir sehen auch gerade zum Beispiel, wenn wir uns Musk anschauen, mit Grok ist ja auch ein KI-System, was Bilder und Text generieren kann. Und da greift er ja schon sehr, sehr stark ein in die Antworten der Systeme, dass die sehr ähnlich seines Weltbilds antworten. Also wir sehen hier eine ganz starke Meinungsbildung durch eine Person, die mächtig ist und auch wieder sehr viel Geld hat natürlich. Und das ist, dieses System hat extrem viel Bias, das ist antisemitisch, das ist definitiv sexistisch, das ist rassistisch und das soll es sogar sein, weil es ja darum geht, Free Speech zu promoten und so weiter. Das ist extrem schwierig und klar, wir sehen es auch bei OpenAI und dort liegt am Ende auch das Geld. Ich denke, da können wir auch als Einzelperson bedingt was tun. Wir können natürlich überlegen, welche Systeme nutzen wir, aber und es gibt auch verschiedenste europäische, aber die großen Lösungen sind US-amerikanisch, das würde ich auch sagen. Aber ich würde eher sagen, dass hier eigentlich die Politik am Zug ist und dass Regulierung braucht, um hier einzuschränken. Sicherlich auch mehr Investitionen in Europa, aber es sind jetzt alles Dinge, die, glaube ich, wir als Einzelpersonen nicht wirklich tun können. Es gibt auch bei ganz, ganz vielen KI-Systemen andere Lösungen. Und ich habe in meinem Buch auch verschiedenste kleine Beispiele aufgeführt, also kleinere Projekte, kleinere Unternehmen, jetzt nicht große Sprachmodelle, aber KI-Matching fürs Recruiting, KI für Bildgenerierung, die anders funktioniert und weniger gebiased ist. KI, die genutzt wird, um Nachhaltigkeit zu fördern im Bereich Ocean Conservation und dort quasi Communities zu vernetzen. Also das sind viel kleinere Lösungen und die sind aber auch viel spezifischer. Und ich glaube auch, dass das einen großen Vorteil haben kann. Das kann jetzt vielleicht nicht große Sprachmodelle ersetzen, aber ich glaube, wir müssen auch nicht mit einem System alles erledigen können. Und ich glaube, tatsächlich sind oft diese viel spezifischeren Lösungen eigentlich die viel besseren. Die verbrauchen auch viel, viel weniger Ressourcen, weil große Sprachmodelle, wenn wir die halt extrem viel nutzen, verbrauchen die auch ganz viel. Also Geld auf der einen Seite, Wasser, Strom auf der anderen Seite. Und das können wir uns eigentlich auch nicht leisten. Ganz abgesehen vom Geld, wenn wir auf das Thermometer schauen, ist das auch was, was wir uns eigentlich als Gesellschaft nicht unendlich, also das können wir nicht uns unendlich leisten und die Serverfarmen sind jetzt schon ein riesiges Thema. Das heißt, ich glaube, da auch mal so ein bisschen über den Tellerrand schauen und dann gibt's da ganz, ganz, ganz viele Lösungen auch in Europa und ganz viele auch unterstützenswerte Projekte. Also ich finde auch eins besonders cool, die nutzen auch auf Basis von großen Sprachmodellen, machen die einen Hilfebot, der heißt Maya, das ist von MyProtectify, das ist eine NGO und die entwickeln das System, um Menschen, die Gewalterfahrungen, häusliche Gewalterfahrungen machen, um denen Informationen bereitzustellen und dem Hilfe bereitzustellen und quasi auch eine nicht bewertende Informationsquelle bereitzustellen, weil sehr häufig erfahren Personen, die von Gewalterfahrungen sprechen, eher so eine Schuldzuweisung, warum bist du nicht gegangen, ja, vielleicht bist du irgendwie schuld, vielleicht hast du dich schlecht verhalten und, und. Also ganz viele Dinge, die wir auch irgendwie aus ganz vielen Gesprächen, aus Medien kennen, auch wie die Berichterstattung funktioniert. Und das System soll genau das auflösen. Also das ist jetzt, hat jetzt nichts mit Geld zu tun, aber es gibt wirklich ganz viele Organisationen und Unternehmen auch, die KI entwickeln, um so Einzelprobleme, würde ich sagen, zu lösen. Und deswegen, ja, ich sehe ein großes Problem und ich habe auch keine Lösung für Musk und Co., außer dass ich glaube, wir müssen Regulierung nutzen und wir dürfen uns nicht alles gefallen lassen, was aus USA kommt und auch nicht alles gefallen lassen, was Trump tut. Aber als, sage ich mal, weiter unten, die da vielleicht jetzt nicht direkt den Einfluss drauf haben, gibt es ganz viel andere. Und als letzten Punkt, ich habe es vorhin auch gesagt, wir leben in einer Demokratie. Und als viele, es gibt Petitionen, es gibt auch Gesetzesänderungsvorschläge jetzt schon für zum Beispiel das Gesetz in Bezug auf Deepfake-Pornografie. Und es kommt daher, dass sich ganz viele Personen quasi die Macht der Masse genutzt haben, um was zu verändern. Auch das geht. Ja, und auch in Bezug auf Polizeiüberwachung. Genau, also auch da können wir die Politik in die Pflicht nehmen und das müssen wir.
Ja, und ich habe gerade nochmal, also super Punkte auf jeden Fall. Ich habe gerade nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Wie war das eigentlich beim Thema Nachhaltigkeit früher und investieren? Wenn wir sprechen ja viel über ETFs. Und ich meine, da ist es ja vom Prinzip her das Gleiche. Nur weil ich jetzt nachhaltig investiere in nachhaltigen ETF, ist das jetzt nicht unbedingt so, dass ich die Welt damit verändere. Aber wenn es viele machen, vielleicht kann ich das mal kurz skizzieren, weil ich finde es an sich einen spannenden Gedankengang. Wenn wir jetzt einen nachhaltigen ETF kaufen, also nachhaltig gefiltert, viele von uns kennen das hier immer so mit ESG-Merkmal und SRI, dann rette ich damit auch nicht die Welt, weil da habe ich immer noch Unternehmen wie McDonald's, Procter & Gamble und Co. drin, wo ich mir so denke, naja, ist das Nachhaltigkeitsletzte Wort. Aber jetzt kommt der interessante Punkt an der Stelle. Man schmeißt natürlich schon ein paar Schmutzfinken raus und viele von uns sind ja schon beim Thema Kapitalismus, wir hatten ja auch mal eine Kapitalismus-Kritikreihe, ja, aber an sich, glaube ich, ist es schon ein interessantes Instrument. Und wenn man da mehr Einfluss hätte vom quasi Kapitalfluss, wo der hingeht. Und ich glaube, da können wir in Summe als AnlegerInnen schon was machen, wenn sich Trends ergeben, weil dann sucht sich der Kapitalismus den Weg auch dahin und merkt schon, okay, wenn da keiner drauf aufspringt und ich da nicht viel Rendite mitmache, woanders mehr mache, dann können es spannend sein. So, und dieser Gedanke weitergedacht, wenn sich also in den Nachhaltigkeitskriterien das, was du beschreibst, auch in den Filtern mehr wiederfinden würde, wäre damit schon mal geholfen. Und dann für alle, die investieren, wenn diese Nachhaltigkeitsfilter, und die entwickeln sich tatsächlich stetig weiter, wenn man dann auf europäische Kapitalgesellschaften setzt, da gibt es nämlich NGOs, die messen, was machen diese europäischen Kapitalgesellschaften mit ihren Stimmrechten. Also wenn ich einen Aktien-ETF habe und der kauft physisch Aktien, dann kaufen diese Xtrackers, UBS, aber auch iShares und SPDR und wie sie alle heißen, kaufen quasi Stimmrechte. So, und es gibt NGOs, die messen, was machen die mit diesen Stimmrechten? Nehmen die, stimmen die positiv ab, enthalten die sich, bringen die nachhaltige Resolutionen ein? Und ich glaube, wenn man darauf achtet, eben europäische Kapitalgesellschaften oder andersrum nicht iShares zu kaufen und nicht SPDR, Vanguard enthält sich einfach nur, weil sie keinen haben, haben sie mir letztens mal erzählt. Aber da könnte man jetzt in dieser Kombination, in dem Podcast, wo wir heute sind, schon ein bisschen drüber nachdenken, dass man das in dieser Kombination, weil Nachhaltigkeit für alle, die es noch nicht gehört haben, bringt nicht weniger Rendite, ja, ist ein Ammenmärchen, plus europäische Kapitalgesellschaften, und wenn sich dann die nachhaltigen Filter verbessern, ich weiß, weit gedacht, ja, aber dann könnte man doch als Einzelner, so wie es ja bei Nachhaltigkeit quasi auch ist, schon ein bisschen Einfluss nehmen. Und wenn dann schon Schwünge von Milliarden, vielleicht Billionen zustande kommen, dann kann es eben doch passieren, dass vielleicht so ein ETF dann auch sagt, okay, dann kaufe ich mir halt demnächst kein OpenAI, zumindest der nachhaltige, und kein Anthropic, ja, weil so, wegen den Themen, die du halt gesagt hast, im Best Case. Ja. Von daher kann man, glaube ich, schon ein bisschen Einfluss nehmen, auch jede Privatperson, die nur 10 Euro im Monat einen Sparplan macht.
Voll gut. Und vielleicht auch der Punkt noch am Ende, OpenAI und die ganzen großen KI-Systeme sind, also Unternehmen dahinter, sind aktuell auch noch defizitär. Also die bauen gerade darauf, dass wir überall ihre Systeme bei uns nutzen und dass wir ganz viele Agenten aufbauen und abhängig sind, und dann drehen sie die Preise höher. Also das werden sie tun. Das ist klar, dass das passiert. Und das heißt, die können auch tatsächlich in Schieflage kommen, wenn da weniger Finanzfluss kommt. Also auch das, also zum einen, indem wir es nicht kaufen, und zum anderen natürlich, was du sagst. Aber also das ist nicht, das wirkt, glaube ich, von außen oft so, als wären die so absolut Weltbeherrschung. Das sind sie ein Stück weit auch, aber die sind ein Stück weit auch labil. Also oder da ist auch schon auch von die uns, Möglichkeit.
Ja. Von denen,
absolut, ja.
Ja, ja, ich finde das trotzdem gleichzeitig, also ich finde es irgendwie cool, so diese Idee, okay, wir haben die Macht und wir könnten jetzt zum Beispiel nicht Claude und nicht, also ChatGPT benutzen. Und gleichzeitig macht das ja auch gerade, wie unsere Reihe haben wir auch jetzt gesehen, total Spaß, auch mal so unkritisch spielerisch daran zu gehen, okay, was kann man denn bauen, auch ein bisschen am Zahn der Zeit zu sein. Und du hast jetzt ein paar coole Lösungen uns auch gegeben, die wir machen können. Wir können uns kleinere Lösungen angucken. Du hast uns Maya zum Beispiel vorgestellt. Wir könnten unserer KI, die wir benutzen, Sachen vorgeben, wie wir möchten, dass sie auf die Inhalte schaut, die wir dann bekommen und so weiter. Aber das ist so ein bisschen die Frage, ganz ehrlich, ich werde trotzdem jetzt nicht aufhören, Claude und ChatGPT zu benutzen. So, aber ich werde das anwenden, was du geraten hast. Also ich finde, das ist mal so Diskrepanz. Also ich will feministisch agieren und gleichzeitig will ich aber auch am Zahn der Zeit bleiben. Weißt du? Also wie gehst du selber damit um, mit diesem Konflikt?
Es ist ein Konflikt. Also ich finde, der nächste Punkt, also es gehört für mich auch zu Feminismus dazu, ist eben auch Thema Nachhaltigkeit, dass das alles viele Ressourcen verbraucht. Und also ich spiele schon auch gerne mal rum. Zum Beispiel nutze ich auch gern für Vorträge auch KI-generierte Bilder, auch ChatGPT teilweise, Leonardo AI, also eigentlich mache ich das, um Bias aufzuzeigen, aber am Ende kostet jedes von den Bildern, ich weiß nicht genau wie viel, Wasser, Ressourcen und so weiter. Und ich fühle mich jedes Mal auch ein bisschen schlecht dafür, dass ich das tue. Also ich glaube, in dem Moment hat es auch einen guten Zweck, ja. Aber trotzdem habe ich diesen Konflikt schon auch. Und am Ende nutze ich ein System, was zumindest von den Organisationen, die dahinter stehen, definitiv nicht feministisch ist. Ich glaube, das ist aber ein Grundproblem, wenn wir uns Nachhaltigkeit und ganz viele gesellschaftliche Themen an, also ich glaube, das haben wir alle. Ich meine, am Ende auch Personen, auch wenn wir jetzt sagen, irgendwie, es wird dann den Grünen vorgeworfen, dass sie irgendwie mal in Urlaub fliegen oder vielleicht doch mal ein Fleisch essen. Also ich glaube, das ist ein Konflikt, der ist einfach da. Und ich glaube, dass die es besser machen wollen, an die werden von sich selbst und auch von der Gesellschaft auch höhere Standards angelegt. Also glaube ich erstmal grundsätzlich.
Das heißt, du als Feministin, als oder auch als Wissenschaftlerin, die über Feminismus forscht, quasi alle denken, dass du musst sozusagen ein Engelsgleich sein und alles perfekt machen, während alle anderen können ja Quatsch machen. Das ist so ein bisschen...
Ich weiß jetzt nicht, ob ich, also ich glaube schon, dass man von mir wahrscheinlich auch mehr erwartet, aber ich finde, man sieht es auch bei PolitikerInnen, dass man irgendwie erwartet, dass zum Beispiel, wie gesagt, Grüne dann irgendwie auch nur mit dem Fahrrad fahren oder so. Und ich glaube, das tun sie schon oft auch, aber...
Das heißt, aber ist es vielleicht so, dass wir alle an uns selbst mal diese höheren Standards legen sollten? Ist das so vielleicht so ein bisschen der Appell? Weil das, so fühle ich das gerade und es fühlt sich ganz gut an.
Ich glaube, ein Stück weit sicher. Also ich glaube, wir sollten es irgendwie verantwortungsvoll nutzen, aber ich glaube, am Ende finde ich auch, dass, also gerade auch als Frauen, wir müssen auch die Systeme nutzen, ein Stück, also ich bin hin und her gerissen, aber das Problem ist, wenn wir Frauen die Systeme nicht nutzen, dann haben wir zum einen keinen Einfluss auf das Weitertraining von den Systemen, auf neue Daten, die da reingehen. Wir haben vielleicht schlechtere Ergebnisse, wir brauchen vielleicht länger dafür, wir erwerben keine Skills für die Zukunft und wir werden einfach KI nutzen müssen. Das heißt, also wir kommen da nicht komplett drum rum. Deswegen, ich will auf jeden Fall nicht sagen, Frauen, bitte nutzt keine KI. Und wir sehen aber, dass Frauen weniger KI nutzen als Männer. Also wir tun das, weil wir mehr darüber reflektieren, vermutlich mehr über ökologische Aspekte nachdenken, mehr Diskriminierungserfahrungen machen, dann trotzdem Frauen weniger technische Systeme nutzen und. Also Frauen nutzen zu 25% weniger generative KI. Und das ist ein Problem, ja. Es ist ein Problem, weil wir diese Skills nicht aufbauen und weil Männer dann sicherlich sehr oft auch schneller und bessere Ergebnisse haben. Deswegen, deswegen müssen wir es nutzen, aber es ist am Ende nicht, es ist auch, also ich würde sagen, es ist nie komplett feministisch, das zu nutzen, aber wir können es möglichst feministisch tun. Wir können es eben nutzen, um gewisse Dinge zu hinterfragen, um vielleicht Texte nochmal inklusiver zu gestalten, was zum Beispiel mir auch immer wieder passiert, also, ich versuche zu gendern, ich höre ihr auch, ich finde das sehr schön, aber zum Beispiel ableistische Sprache, also ich habe auch immer wieder das Wort blinder Fleck benutzt, bis dann wollte mich darauf hingewiesen haben, das ist eigentlich, also es ist ableistische Sprache und ich sollte eher, dann habe ich schwarzer Fleck gesagt, das ist tatsächlich aber dann eher rassistisch, also sage ich jetzt tatsächlich weißer Fleck. Das ist ein Lernprozess, aber auch darauf kann ich eine KI hinweisen, mir da zu helfen. Und das ist was meine Arbeit erleichtert, auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die ich für inklusiver und feministischer erachte und wie ich sein möchte. Trotzdem verbraucht es auch Ressourcen, ja. Also deswegen, es ist ein Wechselspiel, aber ich, ja.
Aber es ist ja auch der, also eine andere Idee, die mir gerade gekommen ist, wäre ja auch, also ich meine, manche fliegen ja auch und sagen, okay, ging nicht anders, aber dann spende ich quasi so viel, ja, dass es zumindest meinen CO2-Fußabdruck ausgleicht. Und um in dem Vergleich zu bleiben, könnte ich ja auch KI nutzen, auch wenn es Ressourcen verbraucht. Ich die vielleicht falschen Unternehmen damit unterstütze, kann ich damit ja auch genau die Dinge wiederum bauen. Und das meine ich mit dem Vergleich, ja. Die das verbessern. Ja, also du hast davon gesprochen, Personen häuslicher Gewalt, dass sie sich mit KI zusammenfinden. Ich habe das letztens mal gelesen, dass quasi unter Krankenschwestern und Krankenpflegern man ein Netzwerk aufgebaut hat, um da ich glaube, es war in Asien halt bessere Arbeitsplätze zu finden. In Portugal war es zum Thema, dass man, wenn man halt, ich glaube, Unwetter ja und sowas alles erlebt hat, um da schnell Hilfe zu bekommen in Notsituationen und sowas. Also wenn man das mal in die Richtung weiterdenkt, wie kann ich mit KI und Tools, wir nutzen zum Beispiel bei uns Lovable, ja, wie kann ich eigene Tools eigentlich bauen mit KI und dann auch KI-based, die dort unterstützen und vielleicht mir auch ermöglichen, ein Geschäftsmodell auf NGO-Basis oder wie auch immer aufzubauen, damit ich sowas damit auch verbessern kann. Wenn ich schon nicht so, wir haben festgestellt, ein bisschen können wir tun, aber wir als Einzelperson wahrscheinlich schwierig, aber vielleicht kann ich irgendwas aufbauen, womit ich das so positiv missbrauche quasi, dieses, damit ich das wieder ne, so CO2-Fußabdruckmäßig ausgleichen kann einigermaßen. Ne? Also auch das kann ja eine Möglichkeit sein, darüber nachzudenken oder sich motiviert zu fühlen, genau an dieser Stelle anzusetzen, weil man das vorher einfach nicht machen konnte.
Voll, und das ist genau diese, was ich gemeint habe mit dem Warum. Also du hast jetzt genau ganz viele von diesen Beispielen genannt, wo das eingesetzt wird, um was zu verändern. Und das ist für mich ein feministischer Zweck. Es hat tatsächlich schon irgendwie in den 90ern eine Professorin geschrieben, wir könnten KI feministisch entwickeln und oder feministisch nutzen. Und ich finde, es ist genau das. Also zum einen, am besten wäre es, wenn jetzt auch die großen Tech-Unternehmen KI feministisch entwickeln würden, wenn die auch deren Data-WorkerInnen ordentliche Gehälter zahlen, wenn die irgendwie darauf achten, dass vielleicht nicht so viele Ressourcen verbraucht werden und. Weil da passieren schon sehr viele sehr unfeministische Dinge. Aber zum anderen können wir auch, und das können natürlich auch wir tun. Also die Systeme, die ich beschrieben habe, da versuchen auch die AnbieterInnen dahinter, das möglichst feministisch zu tun. Aber wir können auch KI feministisch nutzen, zu feministischen Zwecken. Und das können wir gerade als Einzelperson. Und ich finde, das ist genau das, was du beschreibst, Ingo. Und das ist dieses Wechselspiel. Deswegen ist es nicht perfekt, aber perfekt gibt's auch nicht. Und das ist einfach schon, das ist, würde ich sagen, das Beste, was wir aktuell tun können. Ja, und das sollten wir nutzen. Also KI ist ein Risiko und KI ist eine riesige Chance und wir dürfen uns die auch nicht entgehen lassen. Ja.
Das wäre das perfekte Abschlusswort. Eine Mini-Frage noch, denn ich liebe es ja, Wissenschaftskommunikation zu machen und ich liebe es, Wissen so zugänglich zu machen, dass man beim Abendbrot darüber reden kann. Jetzt habe ich dich als Wissenschaftlerin vor mir und wir haben heute sehr viele Themen angesprochen, aber wir haben unter anderem auch über den Gender Credit Gap gesprochen, also dass es schwieriger ist für Frauen, Kredite zu bekommen. Und da habe ich ja schon mal eingehakt und ich möchte da nochmal einhaken, bevor ich gleich Ressourcen verbrauche und Claude frage. Also könntest du mir sagen, neben Gender Pay Gap, was gibt es da noch für Kategorien, die wir kennen sollten oder nicht nur kennen sollten, sondern vielleicht auch die unser Denken, weil du möchtest ja das Denken ne, in den Köpfen ein bisschen verändern, ja, da uns mal auf neue Wege schicken. Was gibt's noch für Gap?
Eigentlich überall, wo wir hinschauen. Es gibt noch ein Gender Pension Gap. Also wir Frauen kriegen weniger Rente zum Beispiel. Es gibt ein Gender Data Gap. Wir haben weniger Daten zu Frauen. Das ist natürlich auch, wenn wir auf KI schauen, extrem relevant. Da gibt es ein sehr gutes Buch, das heißt Unsichtbare Frauen oder Invisible Women, was eigentlich auch beschreibt, wo der Gender Data Gap vorhanden ist in der Bauindustrie, in der Städteplanung, in der Medizin, in Crashtests. Eigentlich also Kreditvergabe in sämtlichen Bereichen. Es gibt sicherlich Gender-Sichtbarkeits-Gap, es gibt Gender-Führungs-Gap, es gibt, also ich würde sagen, wirklich die meisten Bereiche, die wir uns angucken können, da gibt es Gender-Vermögens-Gap, Frauen besitzen weniger Vermögen. Ja, also können wir in ganz vielen Bereichen sagen, aber auch da nochmal, du hast es vorhin auch so schön gesagt, und ich sage es auch in meinem Buch, also ich glaube, Intersektionalität ist sehr wichtig. Und das eine ist natürlich Gender und das andere sind ganz viele andere Faktoren. Ingo, du hast vorhin gesagt, türkische Namen zum Beispiel. Wenn ich jetzt also eine türkische Frau wäre oder türkischstämmige Frau mit türkischem Namen, mit Kopftuch, vielleicht noch Mutter und, dann dann summiert sich das. Und da, glaube ich, haben wir tatsächlich meistens keine Gap-Begriffe, um quasi das zu beschreiben. Also zum einen ist es quasi für uns als Frauen was, aber wenn wir quasi noch tiefer schauen, dann gibt es da noch ganz, ganz viele Untergaps, die auch überall entstehen. Ja. Also kritisch auf die Welt gucken.
Das machen wir auch. Dank dir. Das war Dr. Eva Gengler. Schön, dass du bei uns warst.
Danke. Bis dann. Ciao.
Vielen Tschüss. Dank. Tschüss.